Jedes Jahr, Anfang Oktober, steigt die Spannung. Welcher Wissenschaftler, welcher Literat, welcher Förderer des Friedens ist nobelwürdig? Denn der Nobelpreis gehört zu den wichtigsten Auszeichnungen dieser Welt. Gestiftet hat ihn der schwedische Industrielle Alfred Nobel. Jedes Jahr soll er als Preis denen zugeteilt werden, die im verflossenen Jahr der Menschheit den größten Nutzen geleistet haben. Alfred Nobel lernte 1850 während seines Studiums in Paris Ascanio Sobrero kennen, der 3 Jahre zuvor das Nitroglycerin entdeckt hatte. Es jedoch aufgrund seiner Stoß- und Feuerempfindlichkeit für nicht praxistauglich hielt. Nobel zeigte sich an dieser Erfindung sehr interessiert und richtete seit 1862 seine Bemühungen darauf, das Nitroglycerin als Sprengstoff in die Technik einzuführen. Bei Nobels Experimenten mit Nitroglycerin kam es zu mehreren Unfällen. Bei einer Explosion mit 125 Kilogramm in seinem Laboratorium gelagertem Nitroglycerin kam im September 1864 sein Bruder Emil, der Ingenieur Herzmann, die Dienstmagd Maria, der Laufbursche Hermann und der Tischler Johann Peter Niemann ums Leben. Um die Gefährlichkeit des Nitroglycerins bei gleichbleibender Sprengkraft zu verringern, experimentierte Nobel erfolglos mit verschiedenen Zusatzstoffen. Der Legende nach half schließlich der Zufall. 1866 kam es bei einem der zahlreichen Transporte von Nitroglycerin zu einem Zwischenfall, bei dem eines der Transportgefäße undicht wurde und reines Nitroglycerin auf die mit Kieselgur ausgepolsterte Ladefläche des Transportwagens tropfte. Diese entstandene, breiige Masse erregte die Aufmerksamkeit der Arbeiter, sodass sie diesen Vorfall später an Nobel meldeten. Diesen gelang hierdurch endlich die ersehnte Herstellung eines von Nobel schon vorher erfundenen Initialzündung zur Explosion gebracht werden konnte. Nobel selbst bestritt zeitlebens, dass es sich um eine Zufallsentdeckung gehandelt hat. Er ließ sich das im Mischungsverhältnis 3:1 optimierte Verfahren 1867 patentieren und nannte sein Produkt Dynamit. Dynamit. Das kommt von dem griechischen Wort Dynamis. Jeder kann mit diesem Wort etwas anfangen, obwohl es bestes Griechisch ist. Dynamis heißt nämlich Kraft. Und wir kennen es eben von unseren Worten Dynamit oder auch Dynamik oder Dynamo. Dynamit, das ist uns allen klar, hat etwas mit Kraft, mit Explosionskraft, mit Sprengkraft zu tun. Damit kann man Menschen in den Tod reißen, wie wir das leider immer wieder aus den Ländern des Nahen und Mittleren Ostens hören. Aber er kann auch gewaltige Felsbrocken aus einem Gebirge heraussprengen und damit die Arbeit vereinfachen oder auch ein abrisswürdiges Haus aus seinen Fundamenten heben bzw. in sich zusammenfallen lassen. Was erzählt er da eigentlich? Was hat das mit uns zu tun? Der Heilige Geist hat für uns etwas mit Dynamis, mit Kraft zu tun. Markus hat letzte Woche den Vers aus Apostelgeschichte 1, Vers 8 zitiert. Aber ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird, und werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samarien und bis an das Ende der Erde. Ihr werdet die Dynamis des Heiligen Geistes empfangen. Nun werden vielleicht viele von euch denken, dann wird es heute wahrscheinlich so eine richtige Powerpredigt, so eine Kraftpredigt geben. So ein Kraftpredigtpaket, eine feurige Rede voller Dynamis und voll des Heiligen Geistes. Dass es eine Predigt ist, die voll Heiligen Geistes ist, das will ich tatsächlich hoffen. Aber in unserem Predigttext geht es nicht um die Kraft, sondern vielmehr um die Kraftlosigkeit. Was hat der Heilige Geist mit Schwachheit zu tun? Wo küsst die Schwachheit die Kraft und umgekehrt? Dieser Frage wollen wir heute nachgehen. Mein Predigttext steht in Römer 8, Vers 26 und 27, zwei Verse. Ich lese aus der neuen Genfer Übersetzung. Und auch der Geist Gottes tritt mit Flehen und Seufzen für uns ein. Er bringt das zum Ausdruck, was wir mit unseren Worten nicht sagen können. Auf diese Weise kommt er uns in unserer Schwachheit zu Hilfe, weil wir ja nicht wissen, wie wir beten sollen, um richtig zu beten. Und Gott, der alles durchforscht, was im Herzen des Menschen vorgeht, weiß, was der Geist mit seinem Flehen und Seufzen sagen will. Denn der Geist tritt für die, die zu Gott gehören, so ein, wie es vor Gott richtig ist. Wie es trotz unserer Schwachheit weitergeht, ist mein erster Gedanke. Gottes Geist will uns in all unseren Schwächen und Nöten helfen. Und so schreibt Paulus im Römerbrief, die Asteneia, die Schwachheit, ist in der Bibel genau das Gegenteil von dem Begriff Dynamis. Asteneia, Dynamis, Schwachheit, Kraft. Und Schwachheit und Dynamis sind wie Feuer und Wasser, so meinen wir oft. Das kann doch gar nicht zusammengehen, das kann doch gar nicht zusammenpassen. Wir erleben Schwachheit bei uns selbst und meinen, wenn Gottes Geist, das heißt Gottes Kraft in uns wohnt und lebt, dann müsste doch diese Schwachheit verschwinden, dann müsste die doch verschwunden sein. Schwachheit kommt in der Bibel immer wieder vor. Schwachheit, das meint zum einen körperliche Krankheit, den Schmerz, die Gebrechlichkeit. Schwachheit, das meint auch Hinfälligkeit unserer ganzen menschlichen Kreatur, unsere Vergänglichkeit. Schwachheit meint aber auch die Armut und auch die Einflusslosigkeit von Menschen, meint das Leiden und meint auch das zu erlebende Leiden anderer. Ich kann doch nichts bewegen. Ich kann doch nichts in Gang setzen. Wie soll ich denn unsere Gesellschaft umkrempeln? Wie ohnmächtig fühle ich mich doch bei all diesen Trends, die den lebendigen Gott aus unserer Gesellschaft ausgrenzen wollen? Aber ich denke, wir brauchen gar nicht in so großen Kategorien unserer Gesellschaft zu denken. Ist es nicht so, dass wir uns manchmal auch in unserer Familie schwach und einflusslos fühlen? Auch unsere Familien können wir nicht einfach so umkrempeln. Wie schwer tun wir uns damit, alte Verhaltensmuster, alte Familienmuster zu überwinden? Und wie wenig können wir darauf Einfluss nehmen, trotz anhaltenden Gebets und vermeintlich guter christlicher Erziehung, dass Kinder zum Glauben an Jesus Christus finden? Wie wenig können wir dafür sorgen? Das ist die Schwachheit der Einflusslosigkeit. Paulus nennt uns noch eine andere Schwachheit. Er redet im Römerbrief von der Schwachheit des Fleisches. Damit meint er das Unvermögen des Menschen, so zu leben, wie Gott es haben möchte. Selbst Nicht-Bibelleser kennen den Spruch, der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Und diese Schwachheit kennen wir gut in unserem Leben. Und wie oft wünschen wir uns, dass wir doch besser über unseren Schatten hinwegspringen könnten. Wie oft wünschen wir uns, anders zu leben, anders zu handeln. Wie gerne würden wir vielleicht aus gewissen Verhaltensmustern ausbrechen. Wie gerne würden wir einfach manche Dinge in unserem Leben abschütteln. Frei davon sein. Krankheiten, Behinderungen, Süchte, Bindungen, schwierige Familiensituationen, finanzielle Engpässe. Und wie oft geht es mir selber so, dass ich in der Gemeindearbeit gerne alles viel schneller in Bewegung sehen würde, aber dann spüre ich stellenweise Schwachheit, eigenes Unvermögen Und auch die Begrenzung, meine Begrenzung und die Begrenzungen von allen anderen. Gottes Geist wohnt in uns. Er hat bei uns Einkehr, er hat Einzug gehalten. Gottes Geist wohnt in uns. Gottes Geist, der in der Tat ein Geist der Kraft ist, kommt mit unserer Schwachheit in Berührung. Und wir entdecken staunend und wundern uns, dass dieser Geist unsere Schwachheit nicht mit Allgewalt aus unserem Leben treibt und uns unsere Schwachheit wegnimmt. Gottes Geist kommt nicht in unser Leben und pustet alles weg. Gottes Geist macht uns nicht zu Superhelden, von denen alle Schwachheit wie eine Hülle abfällt. Wir machen die Erfahrung, Geist, Kraft, Dynamis und Schwachheit leben nebeneinander. Und das ist das Erstaunliche, dass Gottes Geist und unsere Schwachheit nebeneinander wohnen. Die Bibel kennt nicht nur die Herrlichkeitstheologie, sondern eben auch die Theologie der Schwachheit und die Theologie des Kreuzes. Jesus Christus wurde in Schwachheit gekreuzigt, sagt uns die Bibel. In seinem Tod tritt sogar die göttliche Schwachheit zutage, die in den Augen der Menschen so kraftlos und so töricht ist. Aber gerade in dieser allertiefsten Schwachheit Jesu erweist sich die unendliche Kraft Gottes, die ihn dann von den Toten auferweckt hat. Paulus wendet das in gleicher Weise auf sein Leben und auf das Leben aller Nachfolger Jesu an. Paulus bezeichnet sich selbst als schwachen Menschen, wo wir doch immer sagen, wow, Paulus, was werde ich dem alles für Fragen stellen, wenn ich mal im Himmel bin? Und das hat er sich nicht eingeredet. Auch die Korinther bezeichneten Paulus als schwächlich, kränklich und kümmerlich. Aber Paulus versteht diese seine Schwachheit als Kennzeichen der Nachfolge und der Gemeinschaft mit Christus. Und er ist zutiefst davon überzeugt, dass Gott gerade in seiner Schwachheit groß und stark werden kann. Ich habe meinen Zivildienst im Altenheim in Wietzendorf gemacht. Und dort hatten wir einen Mann, der täglich über seine Krankheiten gesprochen hat, obwohl er der fitteste war von allen, die da irgendwie im Altenheim waren. Und wir als Pfleger haben dann oft gesagt, Mensch, Herr X, wenn Sie nicht krank sind, dann sind Sie nicht gesund. Und Paulus sagt Ähnliches. Und wir müssen lernen, ihn zu verstehen. Er sagt nämlich, wenn ich schwach bin, so bin ich stark. Und in 2. Korinther 12, Vers 9, Tillmann hat es gelesen, sagt er, doch der Herr hat zu mir gesagt, meine Gnade ist alles, was du brauchst. Denn meine Kraft kommt gerade in der Schwachheit zur vollen Auswirkung. Daher will ich nun mit größter Freude und mehr als alles andere meine Schwachheit rühmen, weil dann die Kraft von Christus in mir wohnt. Es ist eigenartig, dass Menschen, die extrem mit Schwachheit zu kämpfen haben, im Reich Gottes viel bewirken konnten. Ein Paulus litt an diesem Pfahl im Fleisch, was immer das war, und hat dennoch den ganzen Mittelmeerraum missioniert. Luther hat die Reformation ins Leben gerufen und war Zeit seines Lebens ein Mann, der von Traurigkeit und mit zu tun hatte und mit Depression zu kämpfen hatte. Ich weiß nicht, ob ihr noch Joni kennt, eine Frau in Amerika, die in den 70ern mit einem Kopfsprung in zu niedriges Wasser querschnittsgelähmt war und trotz dieser Querschnittslähmung eine Frau war, deren Zeugnis viele erreicht hat und viele durch sie zum Glauben gekommen sind. In der Seniorenstunde haben wir uns gerade mit Gladys Aylward befasst, die Anfang des 19. Jahrhunderts als in ärmlichen Verhältnissen aufwuchs und dann den Ruf Gottes gehört hat, nach China zu gehen. Und die China-Inland-Mission wollte sie nicht haben. Und dann hat sie 2 Jahre irgendwo im Haushalt gearbeitet, bis sie das Geld zusammen hatte, um selbst ohne irgendwelche Vorkenntnisse, ohne irgendwas nach China zu fahren und hat dort im Segen gewirkt. Heute lesen wir das Wort, dass Gottes Geist unserer Schwachheit aufhelfen wird. Wir haben nicht die Verheißung, dass die Schwachheit aus unserem Leben weicht. Aber wir haben die Verheißung, dass der Heilige Geist uns zur Seite steht, seine Kraft in uns wirksam werden lässt. Er hilft uns in unserer Schwachheit. Und darauf möchte ich vertrauen, darauf möchte ich hoffen. Es gibt Menschen, die sagen, ich bin so schwach, ich kann überhaupt nichts für Gott tun. Und sich dann zurückziehen und in ihrer Schwachheit versinken. Aber es gibt auch den anderen Weg, dass Schwachheit als Chance erkannt und genutzt wird. Es ist meine Bitte, dass wir uns in unseren Schwachheiten nicht zurückziehen, sondern dass wir anfangen zu beten, Gott, wie willst du meine Schwachheit gebrauchen? Wie möchtest du in meiner Schwachheit mir helfen, dass deine Kraft sichtbar wird und dann auch in meiner Umgebung zur Entfaltung kommt? Spüren wir den Unterschied? Vielleicht denkt der ein oder andere auch, ach, was sind wir doch eigentlich für ein kümmerlicher Haufen hier in Querum. Im Vergleich zu den vielen Menschen, die doch in Braunschweig und Umgebung hier leben, ca. 250.000 Einwohner in Braunschweig, 300.000 knapp geschätzt in der näheren Umgebung. Und wir als Gemeinde, wir erreichen vielleicht gerade mal 0,06 bis 0,08% von ihnen. Ich will es glauben, dass Gott uns gerade auch in unserer Schwachheit gebraucht, um in Braunschweig Gottes Reich zu bauen. Und wenn ich es auf diese Weise betrachte, dann werde ich tatsächlich froh und frei. Und ich spüre, wie eine ungeahnte Kraft des Heiligen Geistes mich erfüllt. So kann und soll es trotz Schwachheit weitergehen, ja sogar vorwärts gehen. Ich möchte noch einen zweiten Punkt mit euch betrachten. Warum man trotz Schwachheit beten kann. Tillmann hat vor 2 Wochen diese Predigt gehalten über diesen Gedanken, betet ohne Unterlass. Paulus schreibt also weiter in Römer 8, Vers 26, und auch der Geist Gottes tritt mit Flehen und Seufzen für uns ein. Er bringt das zum Ausdruck, was wir mit unseren Worten nicht sagen können. Auf diese Weise kommt er uns und unserer Schwachheit zu Hilfe, weil wir gar nicht wissen, wie wir beten sollen, um richtig zu beten. Manchmal sind wir im Blick auf den Inhalt als auch auf die Art und Weise unseres Gebetes mit unserem Latein am Ende. Ja, es gibt sogar solche Situationen im Leben, wo man nicht einmal mehr weiß, wie man überhaupt beten soll, was man überhaupt beten soll. Es gibt Augenblicke, wo unsere Einsicht in das, was wir erbitten sollen, zu Ende ist. Es gibt Situationen, wo uns die Worte ausgehen. Es gibt Situationen, wo wir nicht mehr beten können und uns kein Wort mehr über die Lippen kommt. Solche Situationen entstehen in Nöten. Dann, wenn wir Enttäuschungen erlebt haben, aber auch dann, wenn wir von Gott her bitter enttäuscht sind. Situationen, in denen die Hilflosigkeit überhand nimmt. Pfarrer Johann Christoph Blumhardt hat gelebt von 1805 bis 1880, berichtet, wie er im Ringen mit den finsteren Mächten, die ein Glied seiner Gemeinde in Besitz genommen hatten, am Ende seiner Kräfte war. Er war ganz frisch in dieser Gemeinde als junger Pfarrer eingestiegen. Es kam ihm sogar der Gedanke, ob er zu einem Gegenzauber greifen sollte, wie es im Volk Brauch war. Aber er wusste ja eigentlich, dass er den Teufel nicht mit dem Teufel austreiben durfte. Und er fragte sich trotzdem tatsächlich, wäre das vielleicht nicht doch der Weg aus Schwachheit und Not? An diesem Morgen las er die Losungen, die gab es damals schon, die gab es schon Anfang des oder Mitte des 18. Jahrhunderts. Und er schlug sie auf und er las an diesem Tag Galater 3, Vers 3. Und da las er: Warum seid ihr so unverständig? Im Geist habt ihr es angefangen, wollt ihr es im Fleisch vollenden? Und Blumhardt wusste nun, dass er die Sache allein in der Schwachheit, allein mit dem Weiterseufzen weiterführen konnte und durfte. Und er tat es so lange, bis im Leben dieses Gemeindeglieds Gottes Geist ihm aus der Schwachheit zur Kraft verhalf und ihm der Satz über die Lippen kam: Jesus ist Sieger. Und durch dieses Seufzen bekam nicht nur dieser arme Mensch Hilfe für Leib und Seele, sondern im ganzen Dorf kam es zu einer Erweckung. Auch in unserer Schwachheit gilt es, am Gebet und am Klagen zu bleiben. Gottes Geist weiß, wie es um unser Herz steht, und er weiß, wie die Hilfe auszusehen hat. Auch dann, wenn wir schon gar nichts mehr klar sehen, wenn alles nur noch verschwommen erscheint. Es ist 10-mal besser, in unserer Schwachheit zu klagen, als überhaupt nicht mehr zu beten und uns vom lebendigen Gott und seinem Geist abzuwenden. Unser Kindesrecht bei Gott besteht darin, dass wir beten können und dürfen, auch dann, wenn wir eigentlich verstummen müssten. Gottes Geist hilft uns einfach nur, aber lieber Vater zu rufen. Nur diese wenigen Worte. Was für ein unbeholfener und doch zugleich so tiefer Ausdruck unseres Gebetes. Und für mich ist es tröstlich, dass unser Gebet auch dann nichts an seiner Kraft verliert, wenn wir es gar nicht mehr in Worte fassen können. Ole Hallesby, der norwegische Theologe und Erweckungsprediger, schrieb in seinem weltbekannten und in 34 Sprachen übersetzten Büchlein vom Beten, dass die Hilflosigkeit ganz elementar zum Beten dazugehört. Zitat aus Seite 10. Hilflosigkeit ist fraglos das Erste, und sicherste Kennzeichen eines betenden Herzens. Das Gebet ist für die Hilflosen eingerichtet. Oft genug versuchen wir alles andere, bevor wir den Weg des Betens gehen. Und es werden auch viele schöne Gebete öffentlich und privat gesprochen, ohne dass uns die Hilflosigkeit treibt. Aber ich bin mir nicht sicher, ob dies Gebete sind. Beten und Hilflosigkeit gehören unlöslich zusammen. Es sind sicher nur die Hilflosen, die beten können. Ein prägnanter Satz. Es sind sicherlich nur die Hilflosen, die beten können. Thorsten, könntest du mal zu Joko gehen und ihn bitten, dass er mir die letzte Seite meines Konzepts gibt? Werfen diese Sätze von Ole Hallesby nicht ein völlig anderes Licht auf all das, vielen Dank, was wir bisher unter Gebet verstanden haben? Bei unserem Beten geht es nicht um gut formulierte Sätze. Es geht nicht um logisch durchdachte Anliegen. Es geht darum, dass ein Mensch mit seiner Hilflosigkeit zu Gott kommt. Oft genug können wir nur stammeln. Aber wir wissen, dass Gott das genauso ansieht, dass Gottes Geist uns übersetzt. Vielleicht hast du das Empfinden, ich kann gar nicht so richtig beten und mir fehlen irgendwie die Worte. Und diese Predigt möchte dich zum Gebet ermutigen. Diese Predigt ist eine Ermutigung für unser Gebet, weil wir wissen, dass nicht nur wir, sondern auch Jesus selbst und der Geist Gottes für uns beten. Und weil das so ist, kann man trotz Schwachheit ein Beter sein, einer oder eine, der oder die mit Gott in tiefer, lebendiger Verbindung steht. Jim aus Kenia. Ein alter, ärmlich wirkender Mann ging jeden Mittag um 12 Uhr zur Kirche. Er betrat sie und verließ sie nach kurzer Zeit wieder. Und der Pastor beobachtete das Ganze eine ganze Weile, wartete eines Tages auf ihn und fragte ihn, was er denn da in der Kirche mache. Jim antwortete, ich gehe hinein, um zu beten. Und der Pfarrer erwiderte, hey, du bist niemals lange genug in der Kirche, um wirklich beten zu können. Daraufhin entgegnete Jim, ich bin ein alter Mann und kann keine langen Gebete sprechen, aber ich komme jeden Tag um 12 Uhr vorbei und sage, Jesus, hier ist Jim. Dann warte ich eine Minute und er hört mich. Nach einiger Zeit hatte Jim eine Verletzung und musste ins Krankenhaus. Jim hatte einen heilsamen Einfluss auf alle anderen Patienten. Nörgler wurden zufrieden, Ängstliche gewannen Zuversicht, Traurige wurden fröhlich. In Jims Zimmer wurde viel gelacht. Und eine Stationsschwester fragte ihn, du bist immer so glücklich, was ist eigentlich der Grund dafür? Und Jim antwortete, das kommt von meinem Besuch. Die Schwester war verblüfft, denn sie hatte noch niemals Besuch bei Jim gesehen. Er hatte keine Verwandten oder näheren Freunde. Dein Besucher? Fragte sie vorsichtig. Wann kommt er denn? Jeden Tag um 12 Uhr. Er kommt herein, steht am Fußende meines Bettes und sagt, Jim, hier ist Jesus. Ich glaube, dass Gottes Geist nur dann wirksam ist, oder nicht nur dann wirksam ist, wenn wir Heldentaten im Leben und im Glauben vollbringen. Gottes Geist ist nicht nur dann wirksam, wenn Wunder geschehen. Versteht mich nicht falsch, ich sehne mich auch nach Wunder Gottes. Aber Gottes Geist kann gerade auch und in durch unsere Schwachheit wirksam werden. Wie schreibt Paulus im Korintherbrief weiter? Denn gerade dann, wenn ich schwach bin, bin ich stark. Und in diesem Sinne wollen wir Gottes Geist aufs Neue bitten, komm in mein Leben und fülle du es und verherrliche dich durch Stärke und auch in Schwachheit. Lass mich Gottes Herrlichkeit erkennen und vertritt du mich selbst beim Vater mit unaussprechlichem Seufzen. Die Nacht bricht an, doch ich bin nicht verlassen. An meiner Seite ist und bleibt der Herr. Ich schaue auf ihn in Schwachheit und in Freude, denn seine Kraft zeigt sich in meiner Not.